Heute eine abgespeckte Variante von Bundesliga International mit etwas weniger Besetzung, aber dafür noch mehr Inhalt. Los geht's.
Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
Herzlich willkommen zu Bundesliga International. Mein Name ist Nils Bohmhoff und bei mir sitzt heute Tobias Escher. Hallo Tobias.
Ja, guten Tag, Nils.
Wir sind heute ein bisschen in kleiner Runde, denn es ist ein kleiner Scherz, ich bin gar nicht Nils Bohmhoff. Nils Bohmhoff ist noch ein bisschen angeschlagen. Da reicht die Kraft nur für eine Sendung. deshalb ist er heute bei Bundesliga International nicht dabei. Aber das macht nichts. Wir haben trotzdem ein ganz gutes Programm. Es ist viel passiert international.
Ja, eigentlich ja nicht so unbedingt. Ja, das Problem ist, die Premier League befindet sich ja in einer Schaffenspause, in einer halben Winterpause. Die haben es ja geschafft, die Winterpause so zu strecken, dass sie doch irgendwie halbwegs Fußball haben.
Spanischer Pokal?
Spanischer Pokal, natürlich. Spanische Liga, italienische Liga, französische Liga. Da haben wir vieles. Aber unser Lieblingsthema, die Premier League, die hat sich in eine Winterpause verabschiedet.
So spannend ist sie auch gar nicht.
Ja, so spannend ist sie nicht. Aber das, was hätte passieren können, ist dann wiederum auch abgesagt worden. Manchester City gegen West Ham ist Sabine zum Opfer gefallen.
Es ist lustig, dass die Engländer auch mit Sabine, also, aber die heißt da Chiara, glaube ich, oder so.
Echt?
Oder Ciara oder so.
Ciara,
die heißt auf jeden Fall nicht Sabine.
Da hat jedes Land seine eigenen Stürme.
Offensichtlich.
Eigenen ja. Stürmnamen. Auf jeden Fall ist dieses Spiel ausgefallen, deswegen da nicht so viel passiert, aber es ist dafür sehr viel, wie du gerade gesagt hast, in Spanien passiert.
Ja, dann lass uns doch mal direkt in die La Liga gehen und gucken, da war sowohl Pokal als auch Liga, womit willst du anfangen?
Pokal war letzte Woche, ich glaube, wir gehen da chronologisch vor.
Gut.
Da hat sich nämlich einiges getan. Und zwar werden wir ein Finale sehen, das sowohl ohne Barcelona auskommt, als auch ohne Real, als auch ohne Atletico, die schon früher im Wettbewerb rausgeflogen sind. Denn sowohl Barca als auch Real haben ihre Pokalspiele verloren. Und das ist sehr interessant. Ich gucke gerade noch mal, wann es das zuletzt gab, dass keine dieser Mannschaften im Finale stand. Das war 2008, als der FC Valencia auf den FC Getafe traf und den Titel geholt hat. Seitdem immer Barca, Real, Atletico im Finale meistens auch gegeneinander. Barca ja zuletzt mit 5 Siegen, bis Valencia das Ding letztes Jahr im Finale gewonnen hat, überraschend. Aber da sieht man mal, dass auch sowas möglich ist.
Ja, 3-4, die Niederlage. Also ich bin jetzt gerade bei Madrid gegen Real Sociedad. Hast du das Spiel gesehen?
Ich habe es zumindest in der Zusammenfassung gesehen und in den Teilen. Ist ein sehr interessantes Spiel gewesen, weil ja Real Sociedad zwischenzeitlich 3-0 geführt hat in Madrid. Und Madrid sehr heimstark ist, eigentlich bekannt, schon seit Äonen nicht mehr zu Hause verloren hat und dann 3-0 hinten lag. Sociedad mit wirklich gutem Konterfußball. Und wenn man die Mannschaft anschaut, ist das vor allen Dingen sehr interessant, weil da einige Spieler, die bekannt sind, drin stehen, zum Beispiel Isak.
Dem Ex-Dortmunder.
Der Ex-Dortmunder, der als Stürmer da aufblüht, der irgendwie bei unter Favre keine Chance hatte, der aber mit Körperlichkeit und auch Geschwindigkeit punktet.
Für 6,5 Millionen, glaube ich, damals aus Dortmund gewechselt und der zerschießt gerade die spanische Liga, hat seinen Markt. Also das ist wirklich was, ich glaube, da wird nicht nur Dortmund, sondern auch, ich glaube, der wurde sogar vielen Vereinen innerhalb der Bundesliga angeboten, habe ich damals irgendwie gelesen, in der Gerüchteküche zumindest. Und irgendwie hatte keiner so richtig Interesse. Und da wird sich der ein oder andere Verein sicherlich ärgern jetzt.
Ja, er hat 2 Tore geschossen, war, glaube ich, an einem weiteren sogar noch
genau,
beteiligt.
Genau, 3 Scorer gemacht. Ja. Ja.
Interessanterweise noch ein BVB-Mann dahinter mit Mikel Merino, der auch mal beim BVB ein Jahr gespielt hat und da keine Chance bekommen hat und da jetzt aufdreht. Und ein weiterer Spieler, den ich mal erwähnen möchte, Ødegaard. Der
Martin Ødegaard.
16 Jahren schon sehr stark gehypt wurde, dann von Real Madrid verpflichtet wurde. Seitdem so ein bisschen unter Radar läuft, weil er Real Madrid ihn wieder und wieder ausleiht. Erst nach in Niederlande, jetzt eben zu Real Sociedad. Aber ein, der entgegen dem, was man halt so manchmal liest, so von wegen, ja, wo ist es eigentlich aus dem geworden? Der zeigt wirklich starke Leistung. Also der hat sich zu einem richtig spielstarken Mann entwickelt hinter den Spitzen, wo man merkt, dass ihm diese Spielpraxis auch gut tut, dass er auch mit der in der spanischen Liga mithält und auch jetzt gegen Topverein eine sehr gute Leistung gemacht hat, sich sehr viel angeboten hat, auch sehr viel gegen den Ball gearbeitet hat.
Und immer noch sehr jung ist, 21. Und das ist ja auch ein gutes Beispiel, finde ich, für also heutzutage werden ja Spieler sehr, sehr jung sozusagen schon gehypt, aber dann vielleicht auch schon wieder, ich will nicht sagen fallen gelassen, aber auch schon wieder kritisiert. Und da sieht man mal zum Beispiel am Beispiel von Ødegaard, dass das natürlich, dass da nicht alle geirrt haben. Das war schon ein Riesentalent, nur weil das mit 16, 17 noch nicht irgendwie geschafft hat, dass man da nicht den Stab zerbrechen darf, sondern der ist jetzt im besten Alter und hat jetzt schon, ist schon an 14 Treffern in 23 Spielen beteiligt. Also der Junge, da hat Real ein gutes Näschen bewiesen.
Ja,
und es war ja wahrscheinlich auch richtig, dann die Taktik ihn zu verleihen, damit er Spielpraxis bekommt.
Genau. Ist auch tatsächlich so, dass man sich überlegt, ob man ihn nicht im nächsten Jahr nochmal ausleihen möchte. Ajax ist ja da schon hinterher, schon seit Jahren, dass man ihn unbedingt haben möchte. Aber ich denke, wenn man ihn nochmal ausleiht, dann wieder in so eine Top-Liga. Genau. Man merkt auch jetzt, dass diese Erfahrung in der Top-Liga ihm gut tut. Auch körperlich hat er zugelegt. Und das ist eine super interessante Mannschaft, wenn du dir das so anguckst, Real Sociedad, weil die halt tatsächlich aus vielen Spielern bestehen, die woanders nicht unbedingt den Durchbruch geschafft haben, die jetzt dort aufblühen.
Genau, also Madrid raus, Barca raus, die haben verloren gegen den gegen Bilbao, hast du ja schon kurz gesagt. 1-0. Ich habe das Spiel nicht gesehen, kann da eigentlich relativ wenig zu sagen. Allerdings ist das Tor, glaube ich, in der Nachspielzeit erst gefallen. 90. plus 3. Also ein richtiger K.O., so ein richtiger Knockout-Punch.
Genau, haben sich auch sehr schwer getan mit einer stark verteidigenden Mannschaft von Bilbao, die das sehr gut verteidigt bekommen haben. Barcelona, um da jetzt auch so den leichten Überschwung zur Liga zu schaffen, tun sich momentan sehr schwer. Ist so ein Verein, der ein bisschen auf der Suche nach sich selbst ist. Man hat ja von dem Trainerwechsel sich erhofft, dass man wieder sehr viel stärker zurückkehrt zur alten Barcelona-Philosophie. Aber das stellt sich noch als sehr schwierig an. Der neue Trainer probiert viel, mal ein 4-3-3, jetzt am Wochenende sogar teilweise mit Raute gespielt.
Haben aber gewonnen bei Betis.
Haben gewonnen, aber haben sich da auch nicht mit Ruhm bekleckert, haben lange gebraucht, haben hinten gelegen. Arturo Vidal hat sehr schwach ausgesehen.
Großen Fehler
gemacht, hat sehr schwach ausgesehen als Mann vor der Abwehr. Da liegt noch einiges im Argen, nicht nur auf dem Platz, auch neben dem Platz gab es ein bisschen Streit mit Eric Abidal, der irgendeine Funktion hat, ich weiß gar nicht genau, was für eine Vereinsfunktion, auf jeden Fall auch keine mega wichtige, irgendwie Teammanager oder Manager irgendwas. Der hat sich geäußert zur Entlassung von Valverde und hat da auch eigentlich gar nicht so viel Kontroverses gesagt, sondern auch nur gesagt, er kam nicht mit den Spielern klar, da gab es Unstimmigkeiten im Verein und was man ja eigentlich so als Floskel abtut und eine Stunde später Lionel Messi auf 180 bei Instagram gepostet, wenn Eric Abidal sowas sagt, dann muss er auch einen Namen nennen, was er ja schon so Kneipencharakter hat, so ey, nenn mal einen Namen, wer hat das gesagt, Alter? Und
was denkst du denn, was da dran ist? Es gibt ja Gerüchte, dass Pep an Messi dran ist. Da gibt's natürlich dann einerseits sagt man, naja, die große Liebe Pep Guardiola und Lionel Messi, auf der anderen Seite würde er sowas seiner großen Liebe Barca antun. Das ist die große Frage. Aber vielleicht wäre es auch gar nicht das Schlechteste, weil ich meine, irgendwann muss Barcelona mal irgendeine Strategie entwickeln ohne Messi. Er ist in einem Alter, wo man auch überlegen muss, ja komm, dann nimmt man jetzt noch Kohle mit. Was hältst du von dieser ganzen
Geschichte? Er ist halt immer noch auf einem Überniveau. Also er ist immer noch einer der besten Fußballer der Welt und den willst du nicht unbedingt abgeben. Wobei der Mann, der da natürlich sehr viele Spieler auch in seinem Schatten stehen mit der Mannschaft. Das muss man ja auch deutlich zu sagen. Zum Beispiel ein Griezmann, der sich da noch nicht hat durchsetzen können bei dem Verein. Auch ein Frenkie de Jong, der nicht sein gewohntes Spiel aufziehen kann, das man von Ajax kennt, nicht mit der Beteiligung am Spiel, die er vielleicht auch braucht. Da gibt es sicherlich ein paar Spieler, die vielleicht sogar davon profitieren würden könnten, wenn sie aus dem Schatten herausspringen. Weil vielleicht Messi auch, ja schon so die Aufmerksamkeit an sich saugt und auch den Ball
vielleicht ansaugt. Auch so eine große Rochade, dass irgendwie Neymar zurückgeht zu Barca, wenn Messi weg ist. Das auch
als Theorie, dass Neymar weg wollte aus Paris und dann zurück nach Barcelona. Andererseits hat Barcelona jetzt relativ wenig eingekauft. Also die wollten ja unbedingt einkaufen, haben niemanden gefunden. Weil da
sich mehr
am Argen gibt. Im Winter, genau, weil da mehr am Argen liegt. Im Sommer haben wir noch davon geredet, Neymar kommt zurück und hier noch ein paar Millionen, da noch ein paar Millionen. Und jetzt hat man da wirklich Probleme, diese Mannschaft zusammenzuhalten. Da bin ich gespannt, wie sie das lösen. Es wird viel davon abhängen, wie die Leistung in der Champions League ist. Das ist der Wettbewerb, den Messi unbedingt gewinnen will nochmal. Und das ist der Wettbewerb, wo sie jetzt auch mit, ich glaube, gegen Napoli spielen sie. Das ist jetzt auch nicht das härteste los.
Aber so als Unbeteiligter oder jetzt so von außen gesehen, muss ich sagen, hätte es schon was für sich, Messi mal auf der Insel kicken zu sehen. Weil also Das kennen wir jetzt, Messi in Spanien und jetzt dann noch mal Messi in der Premier League zum Abschied, fände ich als Zuschauer jetzt nicht so uninteressant.
Ja.
Und dann auch noch mal bei Man City unter Pep.
Als Fußballer, als Fußballfan ist es auch, finde ich es interessant. Als Romantiker finde ich es dann immer schön, wenn wir noch mal diese One-Club-Legenden haben. Ich fand auch dieses Buffon noch zu PSG für ein Jahr, fand ich nicht gut. Irgendwie. Das macht es irgendwie so ein bisschen kaputt. Das gibt's
ja eigentlich eh fast nicht, weil dann wechselt er noch mal nach China oder in die Major League oder so.
Ja.
Also
Messi ist so überlebensgroß und der verdient ja auch in Barcelona extrem viel. Also allein durch Werbeverträge und sowas, die sehen schon, dass er dann sein Geld kommt. Da glaube ich nicht, dass City noch so viel drauflegen kann und er hat ja auch noch Vertrag. Also es ist schon schwierig.
Ja, ich glaube, der Reiz wäre dann wirklich, wo kann ich am ehesten die Champions League gewinnen.
Ja. Ich weiß auch nicht, ob das dann für City so gut ist, weil dann musst du natürlich wieder alles umbauen. Vielleicht ist das ja was, was Guardiola anstrebt. Bin ich auch die Frage. Und Guardiola hat es ja auch in City nicht leicht. Da sind ja auch die Fragen, wie geht's nach Guardiola weiter mit City und was passiert dann mit Messi wiederum? Ich glaube schon, dass er da bleibt, aber es ist schon ein bisschen auch, wenn natürlich Messi seinen eigenen Mitarbeiter einen anderen Mitarbeiter so anzieht in der Öffentlichkeit, dann erhebt er sich natürlich auch ein Stück weit über den Club. Das ist ja auch so ein bisschen ein Vorwurf, den man Barcelona macht, dass dieser Club eigentlich nur noch aus Messi besteht und Messi zufriedenstellen.
Genau, das meine ich. Dass diese Emanzipation von Messi muss ja früher oder später passieren. Also kann man ja gucken, ob es dann eine Situation gibt, die für beide Vereine oder für beide Parteien sozusagen funktioniert.
Andererseits, in Madrid hat es ja auch nicht unbedingt funktioniert.
Ja.
Die Abgabe von Ronaldo, da ist ja auch ein großes Vakuum danach entstanden, wo man gedacht hat, vielleicht können jetzt andere Spieler dann in diese Rolle reinwachsen. Ist auch nicht geschehen.
Ja, wir können ja mal über die Liga an sich dann noch sprechen. Da gab's, das weiß ich rein zufällig, ein Tor von Luka Jovic, der eingewechselt wurde beim Sieg über Osasuna. 4-1 Auswärtssieg von Real, die sich jetzt in der Tabelle 3 Punkte abgesetzt haben zurzeit. 3 Punkte vor Barca sind, also da ist er natürlich noch nichts entschieden. Ich glaube, die spielen auch noch gegeneinander, wenn ich mich.
Ja, die müssen noch gegeneinander ran. Da kann Barca noch rankommen. Trotzdem sieht Real momentan von den Punkten her sehr stark aus, haben dann immer wieder so Wackler drin. Dieses 4-1 sieht auf dem Papier auch besser aus, als es war, weil die sich lange Zeit sehr schwer getan haben und das Spiel nicht ganz kontrollieren konnten. Das 3-1, 4-1 kam dann auch erst kurz vor Schluss. Aber Real Madrid ist momentan die konstantere Mannschaft in den Leistungen, die halt ein klares System halt wieder implementiert haben von Zidane, dieses 4-3-3 mit sehr viel Spiel in die Breite hinein, mit immer gucken, dass sie dann den Ball gut zirkulieren lassen, Gegner kommen lassen und das funktioniert wieder sehr gut. Und
Toni Kroos nur auf der Bank?
Toni Kroos nur auf der Bank, weiß nicht, ob er geschont wurde. Haben wir jetzt auch mit Modric und Valverde dann sehr offensive Spieler da als Konkurrenz, die dann gespielt haben. Das kann man ja auch mal machen. Ich sehe schon sie momentan relativ stark ein in der Liga zumindest und nicht so wankelmütig wie Barca, die sehr stark mit dem System des Trainers zu kämpfen haben.
Ja, also da bleibt es auf jeden Fall spannend und auch im Sommer wird man sehen, was sich da alles so tut. Auch auf der Trainerposition von Barca, glaube ich, ist da noch nicht das letzte Wort gefallen. Wollen wir in der La Liga bleiben oder wollen wir mal einen Abstecher nach Italien machen?
Wir können mal einen Abstecher nach Italien machen.
Da gab es ja das Mailänder Stadtderby, das auch irgendeinen Namen hat, den ich schon wieder vergessen
habe. Was mit Madonnini oder sowas?
Malolini? Ist auch wurscht. Fakt ist, Mailand hat gewonnen. Inter Mailand.
Das Derby della Madonnina.
Ja. Inter Mailand hat gewonnen, nachdem AC Mailand mit 2-0 in Führung gegangen ist. Das weiß ich, weil Ante Rebic ein Tor geschossen hat. Es ist traurig, aber es ist so. 2-0 in die Halbzeit sogar gegangen. AC Mailand wurde dann aber in der zweiten Halbzeit mehr oder weniger auseinandergenommen. Erste Halbzeit Rebic Ibrahimovic, der sowohl ein Tor gemacht hat, als auch eins vorbereitet hat. Und dann in der zweiten Halbzeit hat aber dann Inter zurück in die Spur gefunden und dieses Derby gewonnen, was insofern natürlich interessant ist, als dass es sehr, sehr eng ist da oben in der Tabelle zwischen Inter und Juve. Natürlich aber auch Lazio ist da noch mit dran. 53 Punkte Lazio, 54 Punkte Inter und Juve.
Ja, es gibt, glaube ich, keine schönere Art, die Tabellenführung zurückzuerobern als mit einem Sieg im Derby.
Ja.
Gerade nach einem 2-0 Rückstand. Und ich fand auch Milan, also es war eigentlich vor dem Spiel dann eine relativ klare Sache. Milan irgendwo um nirgendwo der Tabelle. Und Inter mit einer Wahnsinnssaison für ihre Verhältnisse, haben sie seit Jahren keine so gute Saison mehr gespielt. dann kommt halt Milan und rollt da wie eine Dampfwalze über das Ding hinweg. Inter teils sehr passiv, haben sich im 5-3-2 zurückgezogen, so typischen Konterfußball. Aber Milan hat sich dann immer wieder durchgerammelt. So Spieler, Çalhanoğlu, von dem ich gar nicht mehr wusste, dass er existiert, mit einer sehr starken Leistung. Spielt
eine ganz gute Saison.
Ja, spielt eine ganz gute Saison. Ich bin jetzt auch nicht so der Riesen Serie A. Und dann meistens schaue ich Inter, das habe ich ja auch schon mal erwähnt, dass ich die sehr gerne schaue. War dann eben dementsprechend enttäuscht, wie lasch und wie defensiv sie in der ersten Halbzeit aufgetreten sind. Und Milan hat dann immer wieder mit hohen Bällen auf Ibrahimovic für Torgefahr sorgen können. Der fand ich Wahnsinn, wie der ist 38 und hat immer noch eine Sprungkraft und überspringt immer noch alle anderen. Benutzt seinen Körper ganz gut, ja, immer am Rande der Legalität, aber der hat schon eine Präsenz im Strafraum, von der können sich andere Menschen, die halb so alt sind wie er, eine Scheibe abschneiden.
Ja, allerdings.
Oder 10 Jahre jünger sind als er.
Insgesamt muss man sagen, in der Liga für Milan sieht es jetzt so, naja, ich sag mal, mittelmäßig aus. 32 mhm. Punkte sind wirklich im grauen Mittelfeld, relativ schlechtes Torverhältnis mit -6. Die werden, wenn sie Glück haben, schaffen sie es noch vielleicht irgendwie in die Euroleague, aber ansonsten ja, ist das auch da. trotz Verstärkung.
Ja. Sitz unter dem neuen Trainer sehen sie besser aus. Also das hast du gemerkt, gerade ja. In der ersten Halbzeit, da sind jetzt wieder Abläufe drin, da haben sie wieder klaren Fokus im Spiel. In der zweiten Halbzeit dann, als Inter gesagt hat, so jetzt gehen wir früh drauf, jetzt pressen wir, dann sah es wieder ganz anders aus und da hast du wieder gemerkt, okay, da ist schon noch ein Klassenunterschied auch dabei. Wenn du auch schaust, Inter hat jetzt dann irgendwann Alexis Sanchez runtergenommen und dafür Christian Eriksen eingewechselt, was ja eigentlich schon ein Hammerwechsel ist. Wo viele Mannschaften würden sich freuen, wenn sie einen davon in der Startaufstellung hätten. Ich glaube, Milan geht das auch nicht anders. Aber als sie dann einmal einen Gang hochgeschaltet haben, dann sind sie auch relativ schnell rangekommen. Und dann hast du auch gesehen, die Qualität, die ein Vecino hat, die ein Brozovic hat im Mittelfeld, die können das Spiel dominieren. Und mit Lukaku vorne im Strafraum, ein Spieler, der unfassbare Präsenz da auch hat. Das war schon ein beeindruckendes Comeback.
Ich finde interessant, wenn ich so bei Blick auf die Tabelle, 4. Platz Atalanta Bergamo, kann man an der Stelle mal erwähnen, die haben 61 Tore schon geschossen.
Die sind ja ein Offensivfeuerwerk.
Das ist ja also wirklich mit Abstand, 2. Platz ist Lazio mit 53 und dann kommen Juve mit 44, Inter mit 48. Mhm. Also das ist schon nicht so schlecht. Was geht da ab?
Die sind ja bekannt, der Trainer ist auch bekannt für seine offensive Spielweise, dass er möglichst viele Spieler vor den Ball bringen will, gerade mit den Außenverteidigern, die sehr, sehr offensiv spielen. Gosens, den ich unbedingt mal in der Nationalmannschaft sehen möchte, der hat schon 11 Torbeteiligungen diese Saison, der ist immer auf dem Weg nach vorne, immer im Angriff zu finden. Sind dann dadurch immer für ein gutes Tor gut. Klar, dadurch auch ein bisschen defensiv offener, aber die denken halt vorwärts, die Brand, 3 Spieler, die ganz klar vorne sind, Außenverteidiger, die vorgehen. Und dieser offensive Spielstil in einer Liga, die relativ wenig Tore produziert, dafür ist ja die Serie A auch bekannt. Das ist zwar noch so ein bisschen Klischee und das Klischee ist auch ein Stück weit überholt. Fußball gleicht sich immer mehr auf der Welt an, da kommen immer mehr Einflüsse, die natürlich auch international, klar, globalisierte Welt, bla bla bla, TED-Talk zur neuen Welt. Und aber da stechen sie trotzdem heraus, weil sie eben diese offensive Denkweise haben und weil sie im Zweifelsfall nicht, wie jetzt Inter in der ersten Halbzeit im Derby oder Milan in der zweiten Halbzeit im Derby, sich weit zurückziehen, sondern über 90 Minuten hinweg nach vorne Vollgas.
Ja, interessant auf jeden Fall. So ein Verein, den man sonst eher nicht so auf dem Zettel hat. Auch jetzt eher in der Geldtabelle so in der Serie A eher so, naja, oberes Drittel, aber interessant.
Den kämpfen
hier um die Champions League.
Kommen wir auch was zu, ja, genau, weil sie auch in der Champions League sind sie auch noch dabei sogar. Also sie können gegen Valencia den Einzug ins Viertelfinale schaffen, was angesichts von Valencias aktueller Situation keine Unmöglichkeit wäre.
Ja.
Ich muss gestehen, da kann ich jetzt nur überhören sagen, weil ich diese Saison gar kein Valencia geschaut habe, aber Platz 7 in der spanischen Liga gegen Platz 4 in der italienischen Liga klingt nach einem ausgeglichenen Spiel.
Ja, absolut. Dann haben wir jetzt noch einige Partien, also da können wir jetzt, eigentlich brauchen wir gar nicht so groß eingehen, es gab bislang nur 3 Partien in der Premier League. Mhm. Der Rest wurde verlegt, sehe ich das richtig?
Nee,
verlegt wurde nur genau, Man City gegen genau, West Ham.
Das ist ja diese Winterpause, genau. Die auf 2 Wochen gestreckt ist, damit alle Teams mindestens 10 Tage Pause bekommen.
Ja. Und der Rest ist erst nächstes Wochenende. Ja, dann macht's nicht so viel Sinn. Dann lass uns doch vielleicht noch ganz kurz einen Ausblick geben, weil diese Woche ist ja auch, also morgen, übermorgen ist ja die lang herbeigesehnte Champions League.
Nächste Woche.
Nein.
Doch. Oh. Wir haben noch eine Woche bis zur Champions League.
Bist du sicher?
Mhm. Ich bin mir sehr sicher. Wir haben noch eine Woche bis zur Champions League. bis die losgeht. Diese Woche haben wir, glaube ich, gar keinen Fußball unter der Woche.
Was?
Nein.
Das ist ja furchtbar. Oh.
Was wir noch sagen können, ist das, was uns unser guter Freund Ralf Gunisch darauf aufmerksam gemacht hat, auf den französischen Fußball.
Das, oh ja, können wir das zeigen, diesen
Tweet? Leider können wir es nicht zeigen, aber es ist.
Ein kurioses Tor ist gefallen. Ach man, wieso kann man das hier nicht zeigen? Ey? Weil wir dann verklagt werden, ne?
Wir würden verklagt werden und dann müssen wir.
Also geht nicht wirklich entlassen. In die Geschichte ein, als eines der kuriosesten Eigentore. Naja, ich weiß nicht, ob.
Er war also schon relativ kurios. Zweimal der Ball in die Mitte gespielt, zweimal kriegt der Gegner ihn nicht in Richtung des eigenen Tors. Aber war wieder ein Bestandteil, dass die Ligue 1 nicht unbedingt spannender wird, als sie vorher war. Weil Paris Saint-Germain ein Spiel gegen Lyon deutlich gewonnen hat mit 4-2. Ich bin immer noch nicht 100% sicher, was diese Leistung von Paris sagen über ihre Fähigkeit, in der Champions League zu punkten. Weil sie doch auch in der Liga sehr viel offensiver antreten können, ohne Gefahr zu laufen, dass der Gegner wirklich gefährlich wird. Mhm. Und weil sie relativ, ihre Stürmer relativ wenig Defensivarbeit machen, ob sei es ein Mbappé oder Icardi.
Ja, das ist halt das Problem, was Paris generell hat mit so einer Übermannschaft in der Liga. Also nur mal auch hier auf der Tabelle, die haben eine, ein Torverhältnis von plus 46. Mhm. Der zweite hat plus 12. Also das zeigt schon, dass das ein bisschen im E-Sport, würde man sagen, imbar ist. Aber für die Liga natürlich schön, die Meisterschaft, die sowieso mehr oder weniger klar ist. Aber hilft ihnen das in der Champions League? Weil wie kannst du diesen Schalter dann umlegen, dass du dann plötzlich deinen Stürmern sagst, ihr müsst jetzt aber pressen, ihr müsst zurückrennen, ihr müsst komplett 100% die ganze Zeit geben, wenn sie in der Liga aufgrund ihrer individuellen Überlegenheit das nicht sozusagen.
Das wird eine spannende Frage sein. Mit Dortmund haben sie jetzt dann vielleicht ein Los, das ihnen dann liegen könnte, gerade mit der Defensivschwäche der Dortmunder, die wir ausführlich bei Bundesliga besprochen haben.
Ja.
Das ist dann nochmal ein Positives, aber deswegen ist das für mich immer so schwer, die einzuschätzen, weil bei Spielvereinen aus Italien, selbst aus Spanien und vor allen Dingen aus England kannst du ja aus den direkten Aufeinandertreffen mit den anderen Top-Teams etwas rauserkennen, dass du sagen kannst, okay, Man City hat so und so gegen Liverpool ausgesehen, so und so gegen Chelsea. Das ist ähnlich, wie wenn du gegen Bayern antrittst, von der Stärke her. Und das kannst du bei der französischen Liga gar nicht sagen. Da habe ich überhaupt gar keinen Maßstab, wie das aussehen könnte.
Ja, das ist so ein bisschen das Roundup. Dieses Mal nicht so wirklich viel passiert, auch weil unsere Lieblingsliga momentan ein bisschen noch im Winterschlaf ist.
Der Schlaf.
Aber ja, das war so ein kleiner Roundup. Willst du noch was sagen? Oder?
Ja, ich will noch schöne Grüße. Hallo Mama, hallo Papa.
Das mache ich dann auch. Hallo Mama und Papa von Tobi.
Nee, war doch eine gute Sendung. Wir haben es doch alles gut
gemacht. Ja, eine überragende Sendung.
Überragend.
Ja, euer Feedback gerne in die Kommentare. Das war's mit Bundesliga Internet. Was war das? Das war's mit Bundesliga international. Nächste Woche dann die spannende Folge zur Champions League.
Ja, das wird cool.
Ja, das war's. Und dann auch wieder mit Herrn Bumhoff. Bis dahin. Tschüss.